Hier ist das Literaturradio Hörbahn. Wir dürfen heute Frau Silvi Schenk als unseren Gast begrüßen. Mein Name ist Steven Lundström. Es ist der 17. April 2023 und Frau Schenk hat gerade im Tuckernkreis ihren neuesten Roman Maman vorgestellt. Erschienen ist dieser 2023 bei Hansa. Gemeinsam mit Ernst von Borries hat sie über die Suche nach sich selbst und ihre Geschichte gesprochen. Und eben darum geht es in ihrem Roman, um die Lebenswege ihrer Großmutter und ihrer Mutter, die lange Zeit für sie im Dunkeln lagen. Frau Schenk, haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie bei uns sind.
Ich danke für die Einladung.
Vielen Dank. Ihr Roman hat mich zum einen fasziniert und zum anderen zum Nachdenken angeregt. Ihre Reise zu sich selbst ließ mich selbst auf Reisen gehen. Am Anfang stand bei mir der Gedanke, ob es nicht auch in mir noch Unbekanntes und Unbewusstes zu entdecken gibt. Das ist es, was für mich Ihren Roman so bemerkenswert macht. Doch noch bevor es dazu kam, bin ich auf eine Passage gestoßen, die mich sehr bewegt hat. Das Kapitel heißt »Zwischen den Fronten« und da schreiben Sie, ich zitiere jetzt nur in Auszügen, »Vielleicht sitzt meine Mutter an der Quelle meiner von Neid und Faszination gemischten Furcht vor Intellektuellen, vor Menschen, die mit abstrakten Begriffen jonglieren, überhaupt vor positiven Menschen, die ihre dunklen Seiten verleugnen. Ich stehe auf beiden Seiten. Einerseits auf der Seite der Studierten und der Ärzte, andererseits auf der Seite der Ungebildeten, der Einfachen und der Seite der Studenten und der Ärzte, andererseits auf der Seite der Ungebildeten, der Einfachen, der Stummen. Ich bin da, bin dazwischen, als Künstlerin zwischen den Fronten, als Schreibende. Haben Sie vielen Dank für diese tolle Passage. Wann in Ihrem Leben haben Sie sich zum ersten Mal so gesehen, zwischen den Fronten?
Ich glaube, so etwas kommt in der Pubertät, wenn man anfängt, über seine Identität zu reflektieren. Als ich mich auch Fragen über meine Mutter stellte, als Kind weniger. Aber ja, ab 12, 13, 14. Und dann ließ es mich nie mehr los. Also ich habe immer noch den Eindruck, zu keinem Clan oder keiner Partei zu gehören, zu keiner Gesellschaft genommen. Und ja, ich interessiere mich für jeden Mensch, aber ich gehöre zu keiner Gruppe. Irgendwie kann ich nicht. Ja.
Und gab es da Unterschiede zwischen Ihrer Zeit in Frankreich, wo Sie ja geboren sind, und dann Ihrer Zeit in Deutschland? Oder ist dieses Gefühl quasi universell? Hat Sie das seit der Pubertät begleitet?
Ich habe mich oft gefragt in der letzten Zeit, warum ich nach Deutschland gekommen bin, warum ich als Studentin mich nur mit Ausländern im Grunde genommen befreundete, nicht mit Franzosen. Mhm. Und warum ich ja, ohne zu zögern meinem Mann, meinem zukünftigen Mann nach Deutschland gefolgt bin, obwohl ich kein einziges Wort Deutsch konnte. Ich fühlte mich aber ja nirgendwohin gehörig. Und vielleicht habe ich dann eben, wollte ich im Ausland sein, um wirklich irgendwo Ausländerin sein. Also ich weiß es nicht. Das müsste vielleicht ein Psychiater herausfinden. Aber dieses Gefühl der Fremdheit habe ich irgendwie, wie soll ich das sagen, erhöht, ja, stärker gemacht, indem ich wirklich ins Ausland gegangen bin. Und vielleicht wollte ich für immer irgendwie eine Ausländerin bleiben. Das ist auch eine bequeme Stellung im Grunde genommen.
Aha, warum ist es bequem für Sie? Das klingt spannend.
Weil es eine Art Identität gibt, glaube ich. Ah, okay. Ich gehöre nicht zu euch. Und dann bin ich eben die Ausländerin, obwohl ich keine Ausländerin bin, wie ein Flüchtling, der unglücklicherweise hier gelandet ist. Nach großem Unglück. Ich bin eine sehr privilegierte Ausländerin. Aber ja, da ist man irgendwie jemanden. Und wenn es nur jemand neben dir ist, ja, oder ich weiß es nicht. Manchmal finde ich mich sehr kompliziert.
Ich
stimme dir einfach
nicht mehr. Ich denke, wenn man sich selbst nicht kompliziert findet, dann sieht man sich selbst nicht richtig. Ich glaube, kein Mensch ist einfach und nur unkompliziert. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Aber gut, das ist eine andere Frage.
Ja, sehr interessant. Mhm. Ja. Und ich glaube, deshalb finden sich viele Menschen in meinen Büchern wieder, weil die ähnlich sind. Mhm.
Mhm. Ja. Spannend. Nochmal, um auf dieses zwischen den Fronten stehen zurückzukommen. Sind denn für Sie Menschen vorstellbar, die nicht zwischen Fronten stehen? Also die so zum Beispiel nur positiv besetzt sind. Gibt es was überhaupt oder ist das nur eine Idee, eine Vorstellung?
Doch, ich glaube, ich kenne einige, die mit sich selbst zuerst mal einig sind, die zum Beispiel feste politische Ideen haben. Und ja, zum Beispiel kann ich mit manchen Freunden schlecht diskutieren über Politik, weil ich mich nie entscheiden kann. Und die wissen ganz genau, wohin sie gehören, ja, links oder rechts. Das ist ganz einfach. Die sind nicht zwischen den Fronten, die gehören zu einem Front. Und ich irgendwie schlendere mich da durch und finde das gut und das gut und bin nie entschieden.
Also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt Ihre Sicht der Dinge, also spricht mich stärker an, weil ich mich selbst auch so fühle. Also ich glaube, das, was Sie eben beschrieben haben, das ist, glaube ich, nur ein oberflächlicher Eindruck, ohne dass ich Ihre Meinung damit in Frage stellen will, weil es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf der Welt und gab es nie und wird es nie geben, der nur eine Seite, eine Front in sich hat. Man sieht die anderen Fronten, anderen Seiten noch nicht. Aber das ist spannend.
Kann sein.
Ja, das kann sein. Würden Sie für unsere Zuhörer in den wunderbaren Schlusssatz dieses Kapitels, also zwischen den Fronten, noch weiterbeleben? Dieser Satz lautet: Worte sind flüssiges Leben. Sie sickern in die Spalten des Alltags. Wundervoller Satz. Was sagt dieser Satz über Ihren Roman aus? Und weist er vielleicht auch über diesen Roman hinaus?
Ja, das ist eine schwierige Frage, aber wie soll ich sie beantworten? Ich denke, dass alleine das Sprechen so, reicht nicht, also bei mir nicht. Ich bin keine sehr gute Sprecherin, ich gebe mir jetzt für Sie Mühe, aber ich glaube, ich bin nicht sehr begabt, sprachlich meine Gedanken zu formulieren, und ich bewundere immer sehr Autoren, die beides können, sprechen und schreiben. Ich kann nur schreiben und auch mit Schwierigkeiten. Aber mit Schreiben kann man eben andere Worte suchen. Man kann sich Zeit lassen und man kann viel mehr in die Tiefe gehen. Also die Wörter fließen wirklich dadurch. Sie bleiben nicht an der Oberfläche des Alltags. Man kann wahr sein. Das ist, was ich in der Sprache finde, eine Wahrheit, die mir erlaubt, wirklich irgendwie da zu sein. Und das kann ich mit Sprechen alleine nicht.
Die Suche nach sich selbst und auch die Auseinandersetzung mit sich selbst und auch mit Ihrer Mutter. Wann haben Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben den Gedanken gefasst, dass Ihnen etwas fehlt? War es eine bestimmte Situation? Gab es da einen ganz bestimmten Auslöser? Oder ist es eher so ein Prozess gewesen, der dann irgendwann in diesem Roman mündete?
Ja, das ist ein Prozess gewesen. Also ich war so etwa 14, eben die Pubertät, als ich mich Fragen stellte über meine Mutter und sicher war, dass sie ein Adoptivkind war, dass sie nicht das Kind meiner Großeltern war. Es war für mich eine Offenbarung, und ich erklärte mich nicht nur meine Mutter dadurch, sondern auch wir, ihre Kinder, die alle ein bisschen besonders waren, ein bisschen verloren, und dass sie selbst so verloren waren, im Grunde genommen uns nicht so viel Interesse zeigen konnte. Das war nicht ihre Schuld, die konnte es nicht anders, die war selbst sehr gehemmt. Und ja, so etwa zu dieser Zeit. Und dann kommt irgendwann die Jugend und man will selbst leben, man verdrängt alles, man vergisst alles. Aber irgendwann im Alter habe ich schon angefangen, wieder darüber nachzudenken, und ich war schon älter, viel älter als 50, ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich angefangen, fast, also nicht wirklich autobiografisch zu schreiben. Mama ist auch ein Roman. Ne? Aber mich für meine Eltern, für meine Großeltern zu interessieren.
Damit haben Sie auch schon eine Frage quasi mit beantwortet, nämlich ich wollte Sie noch danach fragen, wie Sie diese Auseinandersetzung mit Ihrer Mutter und auch mit sich selbst natürlich und Ihrer Familie insgesamt geführt haben, bevor Sie Schriftstellerin geworden sind. Das haben Sie ja schon so anklingen lassen, aber vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr zu sagen. Es kommt ja auch ab und zu im Roman, gibt es ja auch so Hinweise darauf, dass Sie sie gefragt haben, Ihre Mutter, was sie so gemacht hat.
Nein, das ist eben das Drama. Man fragte die Eltern nicht damals. Ja. Und nichts wurde persönlich erörtert. Und ich habe mich nie getraut, meine Mutter zu fragen. Ich habe auch nach ihrem Tod mich nie getraut, meinen Vater zu fragen. Doch einmal, aber der hat einfach nicht geantwortet. Und diese ganze Generation ist sowieso eine Generation des Schweigens. Also meine Generation. In Deutschland sowieso. Das habe ich auch bei meinem Mann erlebt. Das war also der große, seine Eltern waren die großen Schweigen. Und bei uns war es auch so. Auch was alles privat war. Man stellte nichts in Frage und man stellte keine Frage.
Das ist auch so das große, ja, wie soll man sagen, das ist vielleicht auch das große Problem auch in der deutschen Gesellschaft gewesen, weswegen es ja auch zu den 68ern kam, die Infragestellung all dessen, was vorher war. Das wird in Frankreich sicherlich nicht anders gewesen sein, nehme ich an.
Genau. Ja.
Wahrscheinlich hat jeder von uns Fragen an sich selbst und zu seiner Herkunft. Manche sind sich dessen bewusst, also dieser Fragen, und manche eben nicht. Die Auseinandersetzung mit ihrer Mutter begann ja dann eben so in der Pubertät, wenn auch nicht wirklich explizit. Aber also ich habe mich gefragt, wenn ich in ihrer Lage gewesen wäre und mehr über meine Eltern erfahren wollte, hätte ich mir vielleicht auch jemanden gesucht, der zum Beispiel wie Sie sich genau dieselben Fragen stellt und sich in genau denselben Schwierigkeiten steckt.
Nein, ich habe niemanden gefunden und auch niemanden gesucht, glaube ich. Ich habe mit 20 meinen Mann kennengelernt, mich verliebt. Und vielleicht wäre er der Mann gewesen, die Person gewesen, die, worüber ich sowas hätte sprechen können. Aber wie ich ihn schon sagte, der war auch ein Schweigender, der im großen Nachkriegsschweigen groß geworden war und war selbst total unfähig zu reflektieren über die Vergangenheit seiner Eltern. Er wollte es auch nicht.
Okay. Ich darf unseren Zuhörern hier zwischendurch auch auf jeden Fall den Mitschnitt der Veranstaltung empfehlen, den dann noch weiter auf den Roman eingegangen wird und auf die Entstehung und so weiter. Ich würde jetzt gerne noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen. Und zwar, Sie schrieben und schreiben auf Französisch und auf Deutsch. Das finde ich faszinierend. Wie denkt und schreibt es sich eigentlich in zwei verschiedenen Sprachen? Gibt es Unterschiede und worin bestehen die?
Gut, ich spreche besser Französisch, das ist leichter für mich, weil ich eben nie wirklich Deutsch gelernt habe, wie ich Ihnen sagte. Aber ich schreibe am liebsten Deutsch. Für mich bleibt Französisch die mündliche Sprache und Deutsch die Sprache der Schrift. Ich habe auch Deutsch mit Lesen gelernt. Mein Mann war jemand, der nur Französisch sprechen wollte. Er wollte kein Deutscher sein. Also er hat nur Französisch gesprochen, obwohl er Deutsch war. Und mit mir auch. Aber ich fragte mich, weil ich hier lebte, wie lerne ich eigentlich Deutsch? Und ich habe angefangen zu lesen. Und ich habe mich in diese Sprache verliebt. Wirklich. Ich finde die deutsche Sprache ein Wunder. Es ist etwas, mit dem ich unheimlich gern arbeite, weil es eine sehr flexible Sprache ist. Man kann die Wörter in alle Richtungen drehen, was man nicht auf Französisch machen kann. Und es gibt einen Reichtum, einen Wortschatz und an Nuancen. Und wenn ich nicht schreiben kann, mache ich mir selbst mein Wörterbuch. Also wie ich beschreibe ich Bewegung zum Beispiel und sammle aus allen Büchern Wörter. Das ist mein großer Schatz. Es ist ein Spiel. spielen. Und dadurch bleibe ich auch, glaube ich, trotz hohen Alters ein bisschen jung, weil ich immer in der Schule bin, im Grunde genommen. Ne? Ich lerne immer mehr. Ich vergesse jetzt aber auch inzwischen alles. Das ist ein Problem.
Sie haben ja auch dann als Autorin von Schulbüchern gearbeitet für den Cornelsen Verlag. Das finde ich, sollte auch erwähnt werden, das finde ich sehr spannend. Auf Ihrer Homepage schreiben Sie über sich selbst, dass Sie immer noch dabei sind, sich zu integrieren, also sinngemäß, und zwar in Deutschland. Warum ist das so? Liegt das an der Umgebung oder?
Ich glaube, das liegt zuerst mal an der Sprache. Solange man nicht die Muttersprache spricht, ist man nicht wirklich zu Hause. Auch wenn ich es will. Also auch, und die Mentalitäten bleiben doch sehr verschieden, Deutschland und Frankreich. Also warum es dran liegt, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss mich integrieren. Ich glaube, ich habe dieses Gefühl inzwischen nicht mehr. Das habe ich schon lange, vor langer Zeit geschrieben. Ich muss es nicht. Aber ich bin nicht integriert. Aber ich muss es nicht mehr. Ich habe meine Bücher, die sprechen für mich.
Das stimmt, und Sie sprechen, wie ich finde, eine wunderbare Sprache. Also ich würde gerne noch zwei Fragen zum Abschluss stellen. Als ich recherchiert habe, um mich auf das Interview vorzubereiten, tauchte immer wieder das Jahr 1992 auf, als Sie Ihren ersten Roman auf Deutsch veröffentlicht haben. Und quasi das vielleicht auch den Wendepunkt markiert von der französisch schreibenden Schriftstellerin hin zur auf Deutsch schreibenden Schriftstellerin. Ist das Jahr 92 rein zufällig? Ist das, oder hatte das, gab es da um das Jahr 92 herum bestimmte Dinge, die genau dazu geführt haben, dass Sie nur noch auf Deutsch geschrieben haben?
Ich weiß es nicht. Ich war fast 50 und dachte, ja, jetzt willst du auch deinen deutschen Freunden zeigen, dass es zu ihnen gehört. Immer diese Geschichte mit dem Hingehören oder nicht hingehören und so weiter. Und wenn du in diesem Land weiterbleiben willst, und das wollte ich auf jeden Fall, dann musst du auf Deutsch schreiben, nicht auf Französisch. Ja. Auf Französisch hatte ich sowieso keinen Erfolg. Ich hatte mehrere Manuskripte schon in der Schublade. Und es macht Spaß, auf Deutsch zu probieren. Mein Mann hat es korrigiert. Und ja, irgendwann habe ich einen Verlag gefunden. Und dann war es. Dann war es. Also ich musste dann weiter auf Deutsch machen. Und bereue es nicht.
Das freut mich. Und ich kann Ihnen versichern, ich bereue es auch nicht, dass ich zugegebenermaßen zum ersten Mal durch den Roman Maman auf Sie gestoßen bin. Das ist ein toller Roman. Also ich bin wirklich begeistert. Zum Abschluss die Frage, und ich glaube, die kann ich mir erlauben. Auf welcher Sprache oder in welcher Sprache flucht es sich besser? In Französisch?
Deutsch.
Oder Deutsch?
Ja. Also ein Scheiß. Ich bin schuld als Merde. Ja. Das klingt doch viel besser. Oder?
Ja, das.
Ich empfinde es.
Ja, ich finde zum Beispiel das Spanisch auch sehr spannend als Sprache zum Fluchen. Das hat auch sehr viel Emphase. Also, Frau Schenk, ich danke Ihnen für das wunderbare Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ach, und ich danke Ihnen sehr, dass Sie das machen wollten.
Ich danke Ihnen.
Danke.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.